Ja, ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich wieder einmal unter euch sein darf, dass wir sein kostbares Wort heute miteinander hören und betrachten dürfen. Und mir ist einige Worte aus dem zweiten Timotheusbrief für heute wichtig geworden. Dieser zweite Timotheusbrief ist ja der Abschiedsbrief des Apostels Paulus, eigentlich auch an die ganze Gemeinde. Er ist der letzte Brief des in Rom gefangenen Apostels, der auf sein Todesurteil wartet, der seinen treuen Zeugendienst für den Herrn Jesus Christus beendet hat und nun von der römischen Macht dafür letztlich hingerichtet wurde, dass er den Namen des Herrn verkündigt hat. Und er hat in diesem letzten Brief seinem nächsten und engsten Mitarbeiter Timotheus Ratschläge, Ermahnungen und Ermunterungen gegeben zu einem treuen Dienst. Zu einem treuen Dienst in einer schwierigen Zeit. Ich möchte mal am Anfang ein Zitat aus diesem zweiten Timotheusbrief vorlesen, das ein Stück einfach auch dieses Thema des Timotheusbriefes beleuchtet, und zwar aus 2. Timotheus 4, die ersten 5 Verse. Da schreibt Paulus an Timotheus: Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erleide das Ungemach, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und hier haben wir eigentlich dieses Thema des zweiten Timotheusbriefes ein Stück angeschnitten, nämlich treuer Dienst für Gott in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit des Verfalls, wo eigentlich die Grundsätze des Wortes Gottes auch unter den Christen letztlich in Frage gestellt worden sind und umgeworfen worden sind. Für eine solche Zeit möchte der Timotheusbrief nicht nur den Diener Timotheus vorbereiten, sondern auch uns alle, die wir genau in dieser Zeit leben, in dieser letzten Zeit, in dieser Zeit auch des Verfalls und in dieser Zeit, wo das Wort Gottes immer mehr in Frage gestellt wird, auch von solchen, die sich Christen nennen. Und dieses Thema des treuen Dienstes, das ist nicht nur ein Thema für Diener am Wort, für Brüder, die Ältestendienst tun oder die Evangelisten sind, sondern das ist ein Thema, das eigentlich jeden Christen angeht. Denn dadurch, dass wir Christen geworden sind, dass wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, an sein Sühnopfer, an seine Erlösung, die uns sündige Menschen mit Gott versöhnt hat, dadurch sind wir alle auch ein Eigentum unseres Herrn und Meisters Jesus Christus geworden. Und dieser Herr und Meister möchte, dass jedes seiner erlösten Gläubigen ihm dient. Und zwar jeder an dem Platz und mit dem Dienst, den Gott ihm zugewiesen hat. Und vor Gott zählt nicht das äußere Bild, das Erscheinungsbild, die Wichtigkeit, die Menschen einem Dienst zuweisen. Für Gott zählt die treue Herzenshaltung. Und so ist es auch ein Wort aus diesem zweiten Timotheusbrief, zum Beispiel für unsere Schwestern, die als Hausfrauen und Mütter ihre Kinder erziehen und einen christlichen Haushalt, eine christliche Familie, ein Zeugnis in dieser Familie sein sollen und sein dürfen. Auch das ist Dienst, auch das ist Arbeit zur Auferbauung der Gemeinde. Ich denke, wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Und das ist ein Dienst, den der Herr schätzt, der ihm wichtig ist, der auch kostbare geistliche Frucht bringen kann. Genauso wie ein Verkündigungsdienst hier vorne an der Kanzel. Und deswegen sind wir alle Diener Gottes in der einen oder anderen Weise. Und wir alle müssen uns fragen, ja, wie soll denn unser Dienst für den Herrn aussehen? Wie möchte denn unser Herr und Meister, dass wir dienen? Und darauf möchte der zweite Timotheusbrief Antworten geben. Antworten, die auch gelten für die Gemeinde als Ganzes. Auch jede örtliche Gemeinde und die gesamte Gemeinde ist gerufen, dem Herrn und Erlöser Jesus Christus zu dienen, ein Zeugnis für ihn zu sein, seine Aufträge auszuführen. Und auch da ist wieder die Frage, wie tun wir das als Gemeinde? Und deswegen steht der zweite Timotheusbrief auch in einer gewissen Verbindung zu den Sendschreiben der Offenbarung. Und dort wie hier haben wir den Herrn Jesus Christus auch als den Herrn über seine Diener vor Augen, der den Dienst der Seinen bewertet. Und zwar nicht nach äußeren Gesichtspunkten, nicht nach dem, wie viel Zulauf gibt es da, wie viel Erfolg ist da, sondern nach dem Gesichtspunkt der Treue zu Gott und seinem Wort. Nach dem Gesichtspunkt, ist mein Diener jemand, der mich liebt, der in Treue mein Wort befolgt und bewahrt, auch wo andere ganz andere Wege gehen, oder schwimmt er im allgemeinen Strom mit? Denn auch in den Sendschreiben der Offenbarung haben wir diese endzeitliche Sicht, dass nämlich in der Christenheit die große Masse einen verkehrten Weg gegangen ist, dass da ein Abfall von den wahren Glaubenslinien ist und dass es eine große Herausforderung und Anfechtung für diejenigen ist, die dem Herrn treu dienen wollen. Es kommt nicht nur darauf an, irgendwie dem Herrn zu dienen, sondern ihm treu zu dienen. Das zeigt auch der zweite Timotheusbrief. Und wir wollen vielleicht als erstes einmal diesen Punkt angehen, der auch ganz am Anfang des zweiten Timotheusbriefes aufgezeigt wird, nämlich, was ist denn das Fundament eines treuen Dieners? Die Grundlage, die überhaupt einen treuen Diener Jesu Christi ausmacht. Und dazu wollen wir mal lesen aus dem zweiten Timotheusbrief, 1. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide Ungemach mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und mit einem heiligen Ruf berufen hat, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für welches ich als Prediger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Also dieser Dienst des Paulus hat einen Grund. Und dieser Grund ist die freie Gnade und Liebe des allmächtigen Gottes. Paulus hat genau gewusst, er war einen ganz verkehrten, verblendeten Weg gegangen. Er war als gesetzestreuer Jude so weit gegangen, dass er die Geliebten, die Gläubigen des Herrn Jesus Christus brutal verfolgt hat, sodass Jesus Christus selbst ihm sagen musste, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er hat genau gewusst, von seinem Leben her war er völlig untauglich zum Dienst Gottes, obwohl er doch so ein eifriger Diener Gottes sein wollte als Jude. Er hatte total versagt, hatte nichts als das Gericht verdient. Und die Grundlage dieses brennenden und hingegebenen Dienstes des Apostels Paulus, den wir immer wieder in seinen Briefen sehen können, war dieses tiefe Bewusstsein von der Gnade Gottes. Er hatte total versagt. Aber Gott in seiner Gnade hatte ihn trotzdem diese Sünden vergeben. Er hat ihn berufen. Er hat ihn ganz persönlich angesprochen und hat ihm, wie Paulus es einmal sagt, seinen Sohn Jesus Christus geoffenbart. Da war wie eine finstere Decke aus seinem Herzen weggetan worden und plötzlich hat er gesehen, jawohl, dieser Christus, den ich so verfolgt habe, er ist der Messias, der Erlöser. In ihm allein kann ich gerettet werden. Und dieses Bewusstsein der Erlösung, der Gnade, war die Grundlage für den Dienst des Paulus. Und es ist so wichtig, dass es auch bei uns so ist. Wenn wir dem Herrn dienen, dann soll es nicht ein mürrisches, mühsames, sich unter ein Joch der Knechtschaft zwängen sein. Das soll nicht geschehen, weil man sagt, na, es muss ja sein, Gott verlangt es so. Sondern der Grund unseres Dienstes sollte eine tiefe Dankbarkeit sein für die empfangene Gnade, für die empfangene Erlösung und Errettung durch den Herrn Jesus Christus, die wir uns mit keinem Werk verdienen konnten. Ja, schon lange bevor wir geboren wurden, sagt uns die Schrift, hat Gott an uns gedacht und hat Gott uns auserwählt und bestimmt, dass wir einmal seinem Sohn Jesus Christus angehören. Und wenn uns das bewusst wird, wer wir sind und was Gott an uns getan hat, ich denke, dann wächst Liebe und Dankbarkeit. Und dann wächst auch das Verlangen und Bestreben, diesem Gott von Herzen zu dienen, der so Großes und Wunderbares in unserem Leben getan hat. Das war jedenfalls das Fundament des Dienstes von Paulus. Und ich denke, es ist wichtig, dass es auch unser Fundament ist. Nicht Gesetzespflicht, nicht Furcht vor Strafe, sondern Dankbarkeit und Liebe eines erlösten Herzens sollen diese Grundlage des Dienens sein. Auch nicht Hochmut. Wisst ihr, es ist die Gefahr, dass man manchmal so denkt, ja, Gott kann sich ja freuen, dass er so einen fähigen Menschen wie mich als Diener gewonnen hat. So denken wir manchmal. Und es ist nichts falscher als das. Der Herr Jesus erinnert seine Jünger in Johannes 15, Vers 16 an diese auch demütigende Wahrheit. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Versteht ihr? Wenn wir Christus erwählt haben, wenn wir selber es erwählt hätten, Diener Gottes zu sein, dann haben wir einen Grund zum Rühmen. Dann geht es darum, wie treu ich doch bin und wie entschieden und was ich doch alles für den Herrn tue. Aber der Herr Jesus sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir tun nur das, was uns eigentlich zu befohlen wurde zu tun, und da können wir uns nicht rühmen deshalb. Sondern unser Dienst kommt daher, dass der allmächtige Gott uns berufen hat, dass er uns eingesetzt hat, dass er uns aber auch die Kraft und die Freude gegeben hat, diesen Dienst wirklich für Gott auszutun. Gottes Berufung ist die Grundlage unseres Dienens, nicht unsere eigene eigenwillige Entscheidung. Und deshalb können auch wir uns nicht raussuchen, in welchem Bereich wir dienen. Wir können nicht sagen, ach, Missionar oder Prediger scheint mir attraktiver zu sein, als irgendwo einen weltlichen Beruf nachzugehen. Ich mach mal das, das interessiert mich, das reizt mich, da will ich mich verwirklichen und für Jesus Christus investieren. So denken heute viele Leute, aber das ist völlig verkehrt. Wenn nicht eine ganz klare Berufung Gottes vorliegt zu einem bestimmten Dienst, dann sollten wir diesen Dienst, wenn es ein wirklich ausgeprägter Dienst ist, nicht tun. Wir müssen nicht in jedem Fall fragen, wenn es darum geht, die Gemeinderäume zu kehren, ob ich dazu berufen bin. Versteht mich richtig, ja? Es geht um diese Grundlinien. Ich kann nicht selbst Missionar werden und sagen, ich will rausgehen, wenn ich nicht weiß, der Herr sendet mich. Und der Herr hat mich dazu berufen. Denn es geht um die Ehre des Herrn. Es ist sein Werk, nicht unser Werk, das letztlich dann getan wird. Und so sehen wir auch diesen dritten Faktor, der eine Grundlage des wahren Dienens ist, nämlich, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also jeder Dienst für Gott, auch der Dienst der Mutter an den Kindern, sollte in der Kraft des Geistes, nicht in unserer eigenen fleischlichen Kraft ausgeführt werden. Damit er Frucht bringt, brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir auch die Kraft dieses Geistes, damit wir wirklich zum Beispiel an unseren Kindern etwas vom Herrn weitergeben können. Dass sie wirklich zum Herrn hin erzogen werden, dass sie wirklich Zucht annehmen, das sind nicht Dinge, die wir selber machen können, sondern der Geist Gottes wirkt es, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen im Glauben und im Gehorsam. Also dieser Dienst hat als Grundlage, dass wir Gottes Geist empfangen haben und dass wir Gottes Geist gehorchen in seiner Führung, in seiner persönlichen Führung, auch in unserem Leben und dienen. Das ist die eine Linie, die im 2. Timotheusbrief deutlich wird. Wir finden aber im 2. Timotheusbrief auch wichtige Aussagen über die Richtschnur eines treuen Dienstes für Gott. Und es gibt nur eine solche Richtschnur, und das ist Gottes inspiriertes Wort. Dazu möchte ich das im 2. Timotheusbrief, im 3. Kapitel, die Verse 13 bis 17 mal lesen. Die sind ja gut bekannt, aber es ist immer wieder gut, sie zu hören. Da heißt es, schlechte Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben. dass sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Grundsatz treuen Dienstes, der heute in der Gemeinde immer mehr weggeschoben und vernachlässigt wird. Also das, was wir brauchen, um zugerüstet zu werden für den Dienst für Gott, sind nicht irgendwelche neuen Salbungen und Kräfte. Es sind auch nicht neue Methoden, die da angeblich jetzt wirkungsvoll sein sollen. Es ist nicht Psychologie, es sind nicht Marketingstrategien und menschliche Gedanken, nicht Theologiestudium oder irgendwelche Schulungen in Gemeindewachstumskonzepten. Alle diese Dinge bringen keine Frucht hervor, sondern das, woran sich ein Diener Gottes orientieren soll, ist ganz schlicht und einfach Gottes Wort. Und nur Gottes Wort. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es heißt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet, heißt es sogar im Grundtext. Nicht nur ausgerüstet, sondern völlig ausgerüstet. Also dieses Wort reicht aus, um uns vollkommen auszurüsten für den Dienst. Wenn wir es in der rechten Herzenshaltung aufnehmen und wirklich umsetzen. Und das ist so wichtig, weil nämlich dort, wo wir menschliche Linien in unseren Dienst hineinbringen, wo wir menschlichen Rezepten und Konzepten folgen, statt dem Wort Gottes in Einfalt zu folgen, da weichen wir letztlich von dem Herrn und da weicht auch die wahre Kraft des Geistes Gottes von uns und es wird ersetzt durch menschliche Kräfte oder manchmal sogar durch falschgeistige Kräfte, wie zum Beispiel in der charismatischen Bewegung. Da kommt zwar Wachstum zustande und Bewegung und Dinge, die äußerlich beeindrucken mögen, aber sie halten dem Maßstab des Wortes Gottes nicht stand. Sie sind nicht echt, sie werden auch vor dem Preisgericht des Herrn Jesus Christus keinen Bestand haben. Sondern nur das hat Bestand, was wirklich im Gehorsam gegen Gottes Wort, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus getan wurde, in einer Einfalt des Glaubens. Und das zeigt uns Paulus an vielen, vielen Briefen, gerade auch im zweiten Korintherbrief zum Beispiel. Es ist so wichtig, dass wir uns wirklich an das Wort halten und dieses Wort ganz einfältig verwirklichen. Und da sehen wir auch in diesem Zitat, was damit dazugehört, nämlich eine Vertrautheit mit dem Wort Gottes. Das heißt von Timotheus, dass er von Kind auf die Heiligen Schriften kennt, dass er in dem bleiben soll, was er gelernt hat. Und ihr Lieben, wenn wir Diener Gottes werden wollen, egal wo uns Gott hingestellt hat, dann brauchen wir eine Vertrautheit mit der Bibel. Dann sollten wir viel in Gottes Wort lesen. Die Hausfrau und Mutter ganz genauso wie der Bruder, der den Predigtdienst tut. Das ist ganz wichtig. Gott hat Belehrung und Hilfe, Ermutigung und Stärkung in seinem Wort. Aber die Frage ist, holen wir es ab? Wenden wir es wirklich auf unser Leben an. Und es ist nicht nur getan damit, dass wir Bibel lesen, sondern es kommt auch auf die richtige Herzenshaltung dabei an. Wenn wir nicht bereit sind, Gottes Wort umzusetzen, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben wirklich danach auszurichten, dann wird unser Bibellesen oft recht unfruchtbar sein. Aber wenn wir wirklich in der rechten Herzenshaltung das Wort Gottes mit ihm Umgang haben, es betend lesen und immer wieder darin forschen, dann wird es uns erbauen und wird uns zurüsten, dass wir dem Herrn gut dienen können. Es gehört noch etwas anderes dazu und es gilt natürlich besonders für diejenigen, die am Wort wieder dienen, es weitergeben, nämlich das Studium des Wortes. Das finden wir zum Beispiel im 2. Timotheus 1, Vers 13, wo Paulus dem Timotheus sagt, und uns, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also, es geht darum, dass wir uns ans Wort halten, ans Wort Gottes. Dass wir das ganz einfältig nehmen und sagen, gut, nach dieser Richtschnur will ich dienen, will ich dem Herrn dienen. Und da geht es nicht nur um einzelne Worte, sondern es geht auch um ein Muster, um ein Vorbild. Es geht darum, dass das Wort Gottes als Ganzes uns für viele Situationen zum Beispiel Hilfestellung und Anleitung gibt, obwohl gar nicht ausdrücklich diese Situationen in der Bibel erwähnt sind. Ja? Es geht darum, dass wir merken, was sind eigentlich die Wege Gottes, was ist das Wesen Gottes, und dann spüren wir immer mehr auch, was ist der Weg, den Gott von mir will. Wie kann ich ihm wirkungsvoll dienen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder auch studieren, dass wir Zusammenhängen nachgehen, dass wir nicht nur einzelne Worte für uns nehmen, sondern wirklich auch da forschen drin. Ja? Und das sehen wir auch in dem zweiten Kapitel, in Versen 14 und 15, wo es dann heißt, daran erinnere und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte zanke, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt oder recht teilt, wie es im Griechischen heißt. Das bedeutet also, wir müssen die Lehre der Bibel kennenlernen. Nicht nur einzelne Ausschnitte, sondern die Zusammenhänge, die Linien immer wieder betrachten. Und auch das ist natürlich in unterschiedlichem Umfang nötig, aber jeder Christ braucht eine gewisse Orientierung in der biblischen Lehre, weil er sonst unter Umständen irregeführt wird, weil er sonst verkehrten Lehren auf den Leim geht und sie nicht durchschauen kann. Deswegen ist auch so wichtig, dass es in der Gemeinde Brüder gibt, die diesen Dienst der Lehre tun, damit alle Gläubigen befestigt werden, damit sie unterscheiden können, damit sie wirklich auch zugerüstet werden, dem Herrn treu zu dienen. Und dann in 1,14 hören wir noch ein anderes Wort über das Bibelwort und seinen Umgang damit. Da heißt es nämlich, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also das Wort bewahren bedeutet immer auch es umsetzen, im Gehorsam sein. Es bedeutet es wirklich hochschätzen und als Autorität für das eigene Leben annehmen. In dem Moment, wo ich nicht mehr bereit bin, der Bibel, dem Wort Gottes zu folgen und mein Leben ihm unterzuordnen, in dem Moment stimmt meine Haltung zum Herrn Jesus nicht mehr und mein Glaubensleben stimmt auch nicht mehr. Ich muss da einfach ein Stück ein Ja dazu finden. Jawohl, der Herr Jesus durch sein Wort ist derjenige, der mir sagen darf und zu sagen hat, wo es lang geht. Und ich will ihm folgen. Und dann kommt unser Dienst in die richtigen Geleise. Und er wird fruchtbar und wir werden Freude dran haben. Und schaut, da sehen wir auch schon diese Verderbnis in der letzten Zeit, in der Christenheit, auch in der evangelikalen, in der bekennenden Christenheit, wo sie Leute sagen, ich bin bibeltreu. Und es fängt da schon an, wo Lehren aufkommen, immer mehr, die nicht mehr sagen, die Bibel ist Gottes Wort, sondern nur noch sagen, ja, die Bibel enthält Gottes Wort. Wenn ich drin lese, dann kann ich spüren und erfahren, wie Gott zu mir redet. Aber ansonsten ist die Bibel eigentlich Menschenwort. Da sind auch Irrtümer drin. Das kann man so und so sehen, ja. Dort, wo solche Lehren hineinkommen in die Gemeinde, und sie kommen überall hinein, da ist eigentlich der Abfall vom wahren biblischen Glauben schon passiert. Und da müssen wir zum Beispiel aufpassen, jeder Gläubige, wo solche Dinge verkündigt werden und solche Dinge letztlich rauskommen, dass die Bibel nicht mehr als die unfehlbare, inspirierte Wahrheit Gottes gesehen wird, sondern als ein Menschenwort, das man so und so auslegen kann nach dem Belieben des Predigers, dort ist Abfall geschehen, Abfall vom Glauben. Das ist nicht mehr dasselbe. Das klingt vielleicht noch ähnlich, aber ihr Lieben, da ist im Herzen bei solchen Menschen etwas passiert. Sie haben den Herrn verworfen als Herrn über ihr Leben. Sie sagen, ich bin selber Herr, meine Interpretation der Bibel steht höher als die Bibel selber. Und versteht ihr, das ist ein sich unabhängig machendes Menschen von Gott und von seinem Wort. Und das erleben wir heute. Und da müssen wir Acht haben. Denn das zeigt uns der zweite Timotheusbrief. Genau diese Lehren, diese Linien. Wir haben das vorher gehört. Die Leute werden die gesunde Lehre nicht mehr hören wollen. Sie wollen sich Lehrer aufhäufen, die das ihnen sagen, was sie gerne hören möchten. Und genau diese Situation haben wir heute in verstärktem Ausmaß. Und wenn wir nicht das Wort studieren, dann haben wir keine Unterscheidungsfähigkeit, dann wissen wir das gar nicht und erkennen so eine Verführung gar nicht. Glauben wir, dass das Wort Gottes allein Richtschnur sein kann für unser Dienen? Wenn uns dann jemand sagt, ja, aber guck mal, diese tolle Methode hier, die hat sich doch bewährt, da kommen Leute zum Glauben, das ist doch eine tolle Sache, das kannst du nicht einfach beiseite schieben, bloß weil es mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann sind wir im Test. Entweder sagen wir, naja gut, wenn es erfolgreich war, dann stimmt die Bibel vielleicht nicht mehr, dann mache ich das einfach mal, ja, es funktioniert ja. Gott segnet ja, auch wenn es seinem Wort widerspricht. Ja. Da sind wir schon in der Falle. Wenn wir so denken, haben wir die Linien und die Wahrheit des Wortes Gottes bereits verlassen. Und es ist eine Prüfung für unseren Glauben, wenn wir sagen, nein, egal ob das noch so erfolgreich aussieht, es stimmt nicht mit dem Wort überein, also verwerfe ich es. Das ist falsch, das ist eine Fälschung. Solche Methoden, solche Wege will ich nicht. Und darin zeigen sich die Linien zwischen treuem Dienst und untreuem Dienst in der Gemeinde der Endzeit. Und das gilt zum Beispiel ganz genauso für die Mütter und Frauen. Was heute an psychologischen Lehren, an Menschenlehren in christlichen Zeitschriften und Büchern verbreitet wird, zum Beispiel über Kindererziehung, das steht in krassem Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Es läuft darauf raus, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass er gepäppelt wird, dass letztlich die biblischen Linien der Zucht und Erziehung verlassen werden zugunsten von einer Angleichung an das, was die Welt auch macht. Und wenn wir dem folgen, dann sind wir ein Stück vom biblischen Weg abgewichen. Und es wird auch schlimme Folgen haben für das Leben unserer Kinder. Wir müssen uns dann nicht wundern, wenn wir unsere Kinder nach humanistischen, nach menschengemäßen Grundsätzen und nicht nach biblischen erziehen, wenn sie sich dann auch nicht bekehren, wenn es dann große Not und Schwierigkeiten in ihrem Leben gibt. Wenn wir einfältig den biblischen Weg gehen und dabei dem Herrn vertrauen, dass er es recht macht, dann wird er sich auch dazu stellen. Aber in dem Moment, wo wir Menschenwege gehen und Menschenlehren folgen, da wird der Herr ein Stück von uns weichen müssen. Und dann werden wir in menschlichen eigenen Methoden arbeiten. Und das ist in der Kindererziehung genauso schlimm wie im Gemeindebau. Oder in der Evangelisation oder in anderen Diensten für den Herrn. Wir müssen da Acht geben, was uns alles verkündigt wird und was alles gelehrt wird in dieser Zeit. Und genau das sagt auch Paulus dem Timotheus. Er braucht Unterscheidungsvermögen. Er muss gewisse Dinge verwerfen und muss andere Dinge verteidigen und annehmen, damit er seinen Dienst treu ausrichten kann. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, nämlich bei den Kämpfen und Anfechtungen eines treuen Dieners in der Endzeit. Dazu möchte ich nochmal lesen, 2. Timotheus 3, die ersten Verse dieses Kapitels. Da zeigt uns Paulus, gibt uns einen inspirierten, einen von Gottes Geist geleiteten Blick in unsere eigene Zeit. Eigentlich schon in die Zeit bald nach dem Weggang der Apostel, aber bei uns sind diese Dinge erst recht ausgereift. Und zwar wohlgemerkt, Paulus redet hier von der Christenheit. Er redet nicht von den Heiden, sondern von solchen, die einen Schein der Gottseligkeit haben, wenn er jetzt diese Generation von bekennenden Christen beschreibt. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein oder selbstliebend, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Solche meide. Und dann im Vers 13 noch. Ja, wir können noch weiterlesen, denn es geht jetzt dann um wirkliche Irrlehrer. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer da lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese, nämlich die Irrlehrer, der Wahrheit. Jannes und Jambres waren nach der jüdischen Tradition Namen der Zauberer, die dem Mose widerstanden haben, als er die Wunder vor Pharao tat, indem sie nämlich selber ähnliche Wunder nachmachen wollten. Wir werden da erinnert an die falschen Wunderzeichen, die heute in der charismatischen Bewegung und in verschiedenen Kreisen gebraucht werden, um Menschen irrezuführen, von der biblischen Lehre wegzuführen. Und von diesen Irrlehrern heißt es, es sind Menschen zerrütteten Sinnes untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Und in Vers 13 dann nochmal, schlechte Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, da sie verführen und sich verführen lassen. Die Schrift sagt uns also, jemand, der dem Herrn treu dienen will, wird dabei Schwierigkeiten erleben. Er wird Widerstände erfahren. Er wird konfrontiert werden mit ganz bestimmten Entwicklungen der letzten Zeit, die ihm Not machen werden. Und wir können hier zwei Linien sehen, die wir auch heute sehen in der evangelikalen Christenheit um uns herum. Und das eine ist die Linie der Selbstentfaltung des natürlichen Menschen, des Fleisches. Das finden wir in dieser schlimmen Liste, wo von Leuten, die Christen sein wollen, gesagt wird, sie sind selbstliebend, unenthaltsam, zuchtlos, unversöhnlich, verleumderisch, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Das ist eine Diagnose der Christenheit in der letzten Zeit. Nicht der wahren Gläubigen, die dem Herrn treu nachfolgen, sondern der allgemeinen Christenheit. Und ihr Lieben, da haben wir zwei Wege, die vor uns stehen. Ich kann diesen Weg gehen, ich sag's mal, der christlichen Selbstverwirklichung. Dass ich nämlich das Wort Gottes ein Stück beiseite schiebe und sage, ach, ich bestimme mal selber, was für Maßstäbe ich für mein Leben habe, wie ich meinen Urlaub gestalte, meine Kindererziehung, mein Berufsleben. Das richte ich einfach nach dem aus, was mir Freude macht, was mir am sinnvollsten erscheint, was mir gefällt. Und wenn das mit der Bibel übereinstimmt, freue ich mich. Und wenn nicht, dann erfinde ich eben irgendeine andere Begründung dafür, warum ich so mache, wie ich es will. Und ihr Lieben, so handeln sehr, sehr viele Menschen, die sich Christen nennen oder die vielleicht auch wirklich wiedergeborene Kinder Gottes sind. So handeln sie heute. Und das ist eine Not, weil nämlich, wenn wir solche Wege gehen, dann verleugnen wir ein Stück, dass unser Herr Jesus Christus uns erkauft hat mit seinem Blut und dass wir ihm angehören, damit wir für ihn leben und nicht für uns selbst. Und diese Wege, die breiten sich immer mehr aus. Es kommt völlige Beliebigkeit auf, ja. In christlichen Erziehungs- und Familienzeitschriften kann man schon die schlimmsten Dinge lesen. Da wird darüber diskutiert, ob Sterilisation und Abtreibung möglich ist für Christen oder nicht möglich ist. Da werden Dinge einfach nebeneinander gestellt, ohne sie zu bewerten von der Schrift her. Und es werden Maßstäbe verrückt, die eigentlich völlig klar sein müssten. Ja? Zum Beispiel, dass Fotos von nackten Frauen in christlichen Zeitschriften kommen, wird von immer mehr Leserbriefen da befürwortet und als selbstverständlich angesehen, das sei entkrampfend. Ja? Und die Bibel sagt, flieht die Unzucht. Ja? Da gibt es einfach Linien, die gehen nicht mehr zusammen, aber es ist insgesamt eine völlig andere Art von Christentum, die sich ausbreitet. Ein Christentum der Beliebigkeit, das nicht mehr sich nach dem Wort Gottes ausrichtet, sondern nach dem eigenen menschlichen Ermessen. Und hier gibt es Scheidungen und Entscheidungen. Hier gibt es Kampf. Und ihr Lieben, das mag uns nicht gefallen, dass wir als Christen in diese Kämpfe hineingestellt sind. Es mag uns der Wunsch sein, dass wir sagen, ach, wenn ich doch nur mit meinem Herrn Jesus ganz froh und still leben könnte, dann wäre alles gut, da brauche ich doch gar nicht irgendwie mich einmischen in solche Dinge. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, der Herr Jesus hat uns in diese Zeit hineingestellt. Er hat uns auch in diese schlimmen und verderblichen Entwicklungen hineingestellt, damit wir daran etwas lernen, damit wir reifen, damit unsere Treue und Liebe zum Herrn bewährt wird und wirklich in die Tiefe geht. Und deswegen können wir uns dieser Abgrenzung vom Falschen, das heute in der Christenheit aufwächst, nicht entziehen, auch wenn wir es vielleicht gerne möchten. Und das zeigt uns auch Paulus immer wieder in seiner Belehrung an Timotheus. Wir sehen also, es gibt einen Abfall vom wahren Glauben in der Christenheit. Und wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo Selbstliebe und Selbstzucht im Mittelpunkt steht, da ist letztlich der Herr nicht mehr im Mittelpunkt und da muss ich mich entscheiden. Und genauso gibt es Kräfte der Verführung. Auch das wird hier ganz deutlich gezeigt. Kräfte, die letztlich sogar mit Zauberei, mit falschen Wundern arbeiten, die Betrug geistlichen Betrug weiterführen, um die treuen Gotteskinder irrezuführen. Und auch mit diesen Dingen müssen wir uns auseinandersetzen, zum Beispiel eben mit der charismatischen Bewegung und der Pfingstbewegung, aber auch mit anderen Kreisen Mystik, wo einfach solche übernatürlichen, ganz fromm scheinenden Wege uns angeboten werden, die uns vom Herrn und dem treuen Dienst für ihn abwenden. Und da sind wir hineingestellt, diese Dinge auch wirklich ernst zu nehmen und uns zu entscheiden. Und uns zu entscheiden für die Linie des Wortes Gottes. Ja, es gibt diesen Widerstand des Fleisches auch in diesem Wort, das ich am Anfang gelesen habe. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden. Und ich denke, da sind wir alle selber gefragt. Können wir das ertragen, wenn das Wort Gottes uns etwas Unbequemes sagt? Wenn uns vielleicht auch Brüder, die das Wort verkündigen, Dinge sagen, die uns nicht gefallen, die vielleicht unseren Lebensstil in Frage stellen, die uns ein Stück hinweisen darauf, dass vielleicht in unserem Wandel mit dem Herrn es an Treue fehlt. Oder gibt es da einen inneren Widerstand und schaltet man schon ab und sagt, das will ich gar nicht hören, jetzt kommt der schon wieder mit seinem Gerede, was man schon die ganze Zeit gehört hat und das ist mir, reicht mir, will ich nicht. Versteht ihr? Das sind Herzensentscheidungen. Das sind Linien, nach denen letztlich dann auch unser ganzes Leben und unser Dienst laufen wird. Wenn ich bereit bin, mich dem Wort unterzuordnen und die Ermahnung des Wortes auf mich einwirken zu lassen, dann kann der Herr mich lenken und korrigieren und dann kann ich auch diesen Weg der Treue erkennen und gehen. Aber wenn ich das gar nicht will, wenn ich mir lieber Lehren suche, die meine eigene selbstsüchtige und oberflächliche Auffassung von Christus Nachfolge stützen, dann bin ich ein Stück schon auf dem Irrweg, in der Verführung. Und dann habe ich auch nicht diesen Schutz meines Herrn, den jedes gehorsame Gotteskind ein Stück hat. Dieses geistliche Gespür, hoppla, pass auf, hier gehst du in eine falsche Richtung. In dem Moment, wo wir gewisse Schranken überfahren im Eigenwillen, da verlieren wir diese innere Warnung des Geistes und dann kann es sein, dass wir großartig meinen, wir seien auf dem total richtigen Weg und erst spät und vielleicht zu spät in manchem aufwachen und sehen, dass wir falsch gegangen sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bereit sind, die gesunde Lehre und die Ermahnung des Wortes auch anzunehmen, wenn sie uns gegeben werden. Das müssen wir vom Wort her prüfen, aber wenn wir vom Wort selber sehen, eigentlich stimmt es mit meinem Leben nicht überein, eigentlich müsste ich hier Buße tun, dann lasst uns doch Buße tun. Lasst uns doch unser Leben nach dem Wort ausrichten und nicht das Wort umbiegen, damit es unserem Lebensstil entspricht, wie es heute so oft üblich ist. Denn sonst wird es so sein, dass wenn unser Dienst einmal vor dem Preisrichter, unserem Herrn Jesus Christus, bewertet wird, dass da vieles brennen wird und vieles sich als vergeblich und nichtig erweisen wird, wo wir vielleicht ganz stolz drauf waren. Ja, und wir müssen einfach sehen, dass auch die Bereitschaft zur Abgrenzung notwendig ist, dort, wo diese verschiedenen Linien aufeinanderstoßen. Und das sehen wir in den Versen 19 bis 21 des zweiten Kapitels. Da sagt Paulus dem Timotheus, nachdem er redet auch von den verführerischen Tendenzen, ich lese vielleicht von Vers 16 nochmal, da kommt nämlich der Zusammenhang raus, der unheiligen Schwätzereien aber entschlage dich, denn die fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit abgekommen sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und den Glauben etlicher Leute so umgestürzt haben. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also da wird ganz deutlich davon gesprochen, wie auch in dem anderen Wort, wo es dann heißt, solche meide, dass wir als Gemeinde und als Einzelne eine Entscheidung treffen müssen. Ob wir diesen Weg der Weltförmigkeit, der Verführung mitgehen oder ob wir da uns abgrenzen, uns davon reinigen. Und letztlich wird es zur Bedingung dafür gemacht im Wort Gottes, dass jemand ein Gefäß zur Ehre ist, geheiligt und dem Hausherrn nützlich. Und wenn wir solche treuen Diener sein wollen, aus Liebe zu unserem Herrn, dann müssen wir dieses Wort einfach auch ernst nehmen, selbst wenn es uns vielleicht nicht gefällt. Der Herr sieht sein großes Haus. Er sieht, wer sich alles als Christ bekennt. Aber er sieht auch die Herzenshaltung. Und er sieht auch, wer untreu geworden ist, wer das Seine sucht und nicht das, was das Christus ist. Und er will von jedem von uns auch eine persönliche Entscheidung über den Weg, den wir persönlich gehen, und auch von jeder Gemeinde über den Weg, den wir als Gemeinde gehen. Das sehen wir in den Sendschreiben, wo die einzelnen Gemeinden geprüft und von dem Herrn zur Rechenschaft gezogen werden über ihr Verhalten. Und in diesem Sinn brauchen wir heute auch eine ganz klare Abgrenzung von diesem Glaubensabfall, von diesen falschen Tendenzen in der Christenheit. Und das gilt auch für das Thema Evangelisation. Ich habe das vielleicht auch schon mal erwähnt, aber es wird immer akuter und dringlicher, je weiter die Entwicklung vorwärts geht, dass Evangelisation heute ein Stück ein Mittel zur Verführung geworden ist in den Händen mancher Menschen. Das ist schlimm, sowas zu sagen, aber die Notwendigkeit der Verbreitung des Evangeliums wird ausgenutzt, um zum Beispiel evangelikale, bibeltreu sich nennende Christen in die Ökumene, in die Vermischung mit der katholischen Kirche hineinzubringen. Es wird gesagt, vor dem Jahr 2000 soll die Welt evangelisiert werden, und das können wir gar nicht, wenn nicht alle, die sich Christen nennen, harmonisch zusammenarbeiten und endlich den ganzen Streit beseitigen und alle miteinander anpacken, damit das Evangelium überall durchkommt. Und es hört sich so schön und gut an, so ein gutes, förderungswürdiges Anliegen. Aber es ist grundfalsch, wenn wir die Bibel im Gesamten ansehen. Weil nämlich hier wird nicht das echte Evangelium verkündigt, sondern eine Vermischung von den katholischen Irrlehren, von den falschen Lehren der katholischen Kirche mit dem wahren Evangelium. Und das kann nicht sein. Wenn zum Beispiel führende Vertreter des Pietismus die gemeinsame Erklärung zwischen katholischen und evangelischen Theologen über die Rechtfertigungslehre, also über die Frage, wie man aus Glauben gerettet wird, begrüßen und sagen, das ist richtig, das ist gut, da ist ein Dammbruch geschehen. Das ist ein Teil von diesem Glaubensabfall der Endzeit, wo letztlich große Teile derer, die sich auch bibeltreu nennen, in das Lager der Hure Babylon hineingeführt werden und verführt werden. Und ihr Lieben, da müssen wir auch wieder wachsam sein. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Das sagt gerade der 2. Timotheusbrief. Richte, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir es in der falschen Weise tun, dann werden wir damit zunichte werden. Wenn wir ein falsches Evangelium verkündigen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr der heilige Gott und das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi, dann werden wir damit scheitern und keine Frucht bringen können. Wir müssen uns heute fragen, wie können wir biblisch das Evangelium verkündigen? Wie können wir so verkündigen, dass wir treue Diener des Herrn sind und nicht uns hineinziehen lassen in eine unbiblische Vermischung mit der Welt und mit der katholischen Kirche, mit der Ökumene? Das sind ganz brennende Fragen. Ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt, wie es in der Gemeinschaftsbewegung, in der Allianz und in anderen Kreisen so sich entwickelt. Aber hier geschieht Verführung zu einem ganz verkehrten Weg. Und jeder Einzelne und jede Gemeinde ist aufgerufen, hier wachsam zu sein und die biblischen Linien zu verteidigen. Sonst verlieren wir das, was wir erarbeitet haben, den Lohn, so wie es der Apostel Johannes einmal sagt. Also lasst uns diese Linien des 2. Timotheusbriefes beachten. Wenn wir dienen, dann bedeutet es, dass wir in der Treue zum Herrn und seinem Wort festhalten, auch wenn andere von diesem Wort abweichen, und dass wir uns von solchen auch notwendigerweise abgrenzen müssen, die menschliche Methoden und menschliche Rezepte und Lehren hineinbringen und vom Wort und der Treue gegen den Herrn abweichen. Persönliche Haltung der Treue und Heiligung gefragt, Das sehen wir in Vers 22 zum Beispiel vom zweiten Kapitel, wo es heißt, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, samt denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unziemlichen Streitfragen aber meide, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu tragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht doch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also zu der Abgrenzung kommt persönliche Heiligung und Hingabe an den Herrn auch dort, wo andere von dieser Heiligung abweichen. Wo andere ein lockeres Leben führen und meinen, sie könnten so leben wie alle Welt und bräuchten sich nicht zu unterscheiden. Da ist es eine Prüfung für solche, die dem Herrn treu bleiben wollen, dass sie einen anderen Weg gehen. Dass sie trotzdem noch geistlich handeln, auch im Alltagsleben. Dass sie das Wort des Herrn ernst nehmen und verteidigen, auch wenn man viel bequemer und schöner leben könnte, wenn man es so macht wie die anderen, die nichts dabei finden, den Namen Jesu Christi mit Sünde und mit Weltförmigkeit zu verbinden. Da kommt es darauf an, wollen wir wirklich dem entgegentreten und uns abgrenzen und dem Herrn treu bleiben, oder gehen wir in diesem Trend, in diesem Sog einfach mit. Und es ist wichtig aus Liebe zum Herrn, dass wir wirklich dem Herrn einfach diesen Weg mit dem Herrn treu weitergehen, auch wenn links und rechts Leute von diesem Weg abweichen. Und das Dritte, was der treue Diener tun soll, das finden wir im Vers 1 und 2 des zweiten Kapitels. Er soll nämlich dieses Wort der Wahrheit auch weitergeben. Er soll es vermitteln. Er soll es nicht nur selber ausleben, sondern soll es auch an andere weitergeben. Da heißt es, Vers 1 von Kapitel 2, du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und genauso heißt es dann im vierten Kapitel, im zweiten Vers, predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Das ist Liebe. Liebe zum Herrn und Liebe zu seinen Kindern, wenn Diener, die dazu berufen sind, das Wort Gottes weitergeben, verkündigen, es unverfälscht und in aller Klarheit vor die Herzen stellen. Jeder muss dann selber entscheiden, wie weit er es annimmt. Aber dieser Dienst muss getan werden in der letzten Zeit. Das ist so wichtig und da legt der Herr auch seinen Segen darauf. Und auch das wieder gilt im Alltag, dieses anderen das Wort weitergeben fängt in unserer Familie an. Das fängt dort an, wo die Väter und Mütter ihren Kindern das Bibelwort nahebringen und weitergeben im Alltag. Und mit ihnen darüber reden, wie kann man als Christ leben, sie zum Herrn führen und ihnen auch Hilfe geben für die Nachfolge im Alltag. Und es geht weiter in der Gemeinde, wo die gesunde Lehre wichtig ist, in der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit, dass wir einfach bestrebt sind, den gesunden und echten Weg der biblischen Christusnachfolge weiterzugeben. Weil die Einflüsse, die in die andere Richtung gehen, die kommen ganz wie von selber und strömen auf die Jugendlichen, auf die Kinder, auf alle Gemeindeglieder ein. Und wenn wir nicht bewusst dagegen steuern, mit Unterweisung im Wort, dann werden diese Ströme letztlich alles ein Stück mitziehen und ja, das Fundament bröckeln lassen. Und letztlich, als letzten Punkt, die Hoffnung und Erquickung des treuen Dieners. Ihr Lieben, wenn wir in einer solchen Zeit dem Herrn treu bleiben wollen, dann kostet es Leiden. Das sagt Paulus auch immer wieder. Erleide Ungemach. Rechne damit, dass Widerstand kommt. Sieh, dort wo du enttäuscht wirst, dass du trotzdem dem Herrn treu bleibst. Und solche Enttäuschungen bleiben nicht aus. Es bleiben auch nicht Niederlagen aus, die einen schmerzen. Aber da gibt uns das Wort Gottes auch im zweiten Timotheusbrief auch Trost. Und den einen Trost finden wir in Vers 17 des vierten Kapitels, wo es heißt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und ich denke, das dürfen wir immer wieder erleben, wenn wir dem Herrn treu bleiben wollen, dass der Herr uns mitten in der Anfechtung und Not beisteht. dass er uns stärkt, dort wo wir selber nicht mehr weiter wissen, dort wo wir verzagt sind, wo wir in Not sind, dass er uns seine Kraft und seine Hilfe zufließen lässt, in ganz wunderbarer Weise. Und das ist ein Vorrecht, das gerade die erfahren, die dem Herrn treu bleiben wollen, die im Glauben diesen Weg weitergehen, auch wenn es unpopulär und schwierig ist. Und so hat es Paulus erfahren und so dürfen wir es auch erfahren. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass viele Lasten und viele Enttäuschungen in diesem Leben nicht ausgeglichen werden. Wenn wir dem Herrn treu dienen wollen, dann kostet es Leiden und Anfechtungen. Und letztlich hat Paulus auch den Blick auf die Ewigkeit, auf den Lohn, den er einmal von dem Herrn empfangen wird, für sein Ausharren, für sein Leiden. Und auch dieser Blick, den sollten auch wir uns schenken lassen, dass wir nicht hier auf Erden erwarten, dass der Herr uns alles wieder gut macht und alle Leiden wegnimmt und uns tröstet in allem, sondern dass wir sehen, es gibt manche Dinge, der Lohn für einen treuen Dienst wird letztlich in der Ewigkeit offenbar werden. Dort wird der Herr diesen Lohn den Seinen geben. Ich möchte dazu nochmal kurz lesen aus 2. Kapitel, die Verse 10 bis 13. Da heißt es: Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen, das in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort: Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und möge der Herr schenken, dass auch wir, jeder einzelne von uns einmal, die Bilanz ziehen darf seines Lebens, die der Apostel Paulus zieht, im 4. Kapitel, und das ist jetzt der letzte Vers, den ich vorlese, wo er sagt, Vers 6 folgende: Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das heißt, die auf den wiederkommenden Herrn warten, die mit ihm rechnen, die auch wissen, dass treuer Dienst von einem treuen Herrn nicht unbelohnt bleiben wird. Und lass uns das auch als Ermutigung dienen, dass wir im Alltag doch diesen treuen und engen Weg weitergehen, dass wir wissen, der Herr ist mit uns auf diesem Weg und er wird uns auch in der Ewigkeit einen wunderbaren Lohn geben, wenn wir diesen Weg auf Erden treu mit ihm gegangen sind.